Photovoltaik boomt. Bei fast jeder Besichtigung höre ich inzwischen denselben Satz. Eine Solaranlage kommt als nächstes aufs Dach oder gleich sofort. Ein riesengroßes Thema und ein enormer Hype, nicht nur im Immobilienmarkt, sondern in der Werbung ganz groß geschrieben und ein regelrechter Dschungel an Angeboten ist im Netz. Viele Eigentümer oder die, die es gerade werden wollen, wissen oft nicht, was wirklich dahinter steckt. Wie groß muss so eine Anlage sein? Ist groß eigentlich immer richtig oder passend? Wann rechnet sie sich wirklich? Und was ist sinnvoll? Und was ist einfach nur teuer? Was bedeuten die Begriffe Mieterstrom und EMS? Ich frage unter anderem in dieser Folge meinen Gast, was wird eigentlich mit den alten Anlagen auf den Dächern in Deutschland? Lohnt sich das überhaupt noch oder müssen wir umrüsten? Genau darüber und einiges mehr berede ich heute mit meinem Gast Daniel Wölping, Geschäftsführer von der Wattkonzepte GmbH. Er arbeitet täglich seit über 5 Jahren mit Photovoltaiklösungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser. In dieser Firma wird geplant, es geht um Speicher- und Energiemanagementsystem. Ein Mann der Praxis, der täglich sieht, was funktioniert und wo viele Investitionen schlichtweg falsch laufen. Freut euch auf eine spannende Folge 36 bei Immobilien auf der Tonspur. Daniel Wölping ist bei mir hier auf der Tonspur und freue mich riesig. Eine Frau im Netz sagt immer, ich freue mich wie ein Schnitzel. Wir kennen uns, Daniel, schon eine ganze Weile und ich bin heute froh, dass du als Fachexperte für Photovoltaik, Solaranlagen hier bei mir bist. Herzlich willkommen, Daniel Wölping ist bei uns. Er ist Geschäftsführer der Firma Wattkonzepte GmbH mit Hauptsitz in Weimar.
Hallöchen Elvira, ich verfolge ja deinen Podcast schon eine Weile und bin echt froh und begeistert, dass ich mal teilnehmen darf.
Das ist alles gut, Daniel. Also Daniel, wollen wir mal gleich einsteigen und ich würde mal unseren Hörern da draußen, die hoffentlich spannend zuhören, einen Überblick geben, über was wir heute sprechen wollen. Erstens, wie eine Solaranlage wirtschaftlich wird und woran erkennen wir, welche Lösung zur eigenen Immobilie passt? Weißt du, warum ich mir das überlegt habe? Weil ich denke, da ist so ein Boom, so ein Hype, so ein Marketing und jeder möchte eine Solaranlage. Also das wäre unser erster Block. Der zweite, warum Mieterstrom? Dieser Begriff fällt jetzt auch immer öfters im Mehrfamilienhaus ein echtes Geschäftsmodell sein kann. Mieterstrom. Und drittens, kommen wir auch mal so ein bisschen zur Technik, aber keiner muss Angst haben. Es geht um so Dinge wie Technik, Speicher, Energie, Management zusammenspielen ohne Geld, vielleicht auch in falsche Lösungen spielen oder mit viel Geld in falsche Lösungen stecken. Weißt du, was ich meine? Bist du mit den 3 Punkten einverstanden?
Sehr gerne. Das sind genau die richtigen Themen, die man besprechen sollte. Und für alle Hörer und Interessenten, die sich Gedanken gemacht haben über das Thema PV-Anlage oder auch Mieterstrom, am besten wäre, die mal aufzuklären.
Sag mal, warum sagen wir eigentlich PV-Anlage, Photovoltaik und Solaranlage? Das ist immer mal so das ganz Elementare, was ich erstmal klären möchte.
Also grundsätzlich ist das Prinzip ja, Solar ist ja quasi das Licht von der Sonne. Ne? Mhm. Man könnte die Solarthermie und auch die PV-Anlage auch als Solaranlage bezeichnen. Wichtig ist nur, dass die Sonnenstrahlen die Energie nutzbar machen, ob sie die in Strom umwandeln oder das Wasser warm machen. Und das ist solare Sonnenenergie.
Aber Photovoltaik und Solar ist dann für mich das Gleiche.
Genau.
Okay. Jetzt geht's mal darum, ich habe das im Intro eben schon gesagt, fast bei jeder Besichtigung, Daniel, bekomme ich von den Interessenten die Antwort, bei so Einfamilienhäusern natürlich in erster Linie, und da kommt als erstes eine Solaranlage drauf und die muss groß sein und da brauche ich Geld und das wird noch gefördert. Was sagst du zu dem Satz, wenn ich es jetzt als Makler höre? Also das ist bei mir tägliches Geschäft.
Na, die Frage ist immer, also eine Solaranlage an sich ist schon mal sehr, sehr wichtig und der Gedanke, die zu installieren, auch sehr gut. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, was, glaube ich, für viele immer schwieriger wird, gerade weil man mega viel Marketing online hat und auch mega viele Möglichkeiten aus mehreren Seiten hört. Was brauche ich denn für eine Photovoltaikanlage? Wie groß muss die denn sein? Ne? Wie oder wem kann ich denn vertrauen? Wen kann ich nicht vertrauen? Ne? Da gibt es ja so viel Input aus dem Markt, dass es halt echt schwerfällt und vielleicht für viele auch sehr, sehr angsteinflößend ist, überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Also ich habe so festgestellt, jeder möchte eine Solaranlage haben. Junge Leute, junge Familien kaufen ein Einfamilienhaus von der Oma. Die hat natürlich in der Regel keine Photovoltaikanlage, aber das ist so die erste große Investition, die da drauf gebracht wird. Und dann heißt es, muss richtig groß sein. Ist das richtig?
Das ist grundsätzlich nicht richtig. Die Frage ist immer, was hat der Interessent erstmal für einen Verbrauch? Das ist erstmal die wichtigste Grundlage, um eine Anlagengröße zu definieren. Als nächsten Step würde man schauen, was hat der Interessent in der Zukunft vor? Möchte er ein E-Auto fahren? Möchte er sein Haus noch weiter energieeffizient gestalten mit einer Wärmepumpe, mit einem Heizstab? Es gibt viele Möglichkeiten, einfach das Haus GEG-konform zu machen und damit für die Zukunft fit. Und danach richtet sich, wie plane ich denn als PV-Installationsfirma die Anlagengröße?
Also ist doch die Wirtschaftlichkeit das große Thema und nicht, ich brauche eine große PV-Anlage.
Die Wirtschaftlichkeit ist immer ein Thema. Man muss eine ehrliche PV-Anlage planen für den Interessenten und die ehrliche PV-Anlage geht einher mit einer gewissen Amortisation. Ne? Es ist immer unterschiedlich, was soll in der Zukunft gemacht werden und welcher Verbrauch ist da und danach richtet sich die Amortisation zwischen 8 und 14 Jahre, würde ich jetzt mal im Schnitt so sagen. Das ist immer individuell auch zu betrachten. Wie gesagt, man hat einmal den Ist-Verbrauch und einmal die Zukunftsorientierung. Aber trotzdem ist es sehr wichtig, gerade die Geldbeutel der Interessenten sind halt auch, gerade wenn man ein Haus weiter für die Zukunft vorbereiten will, auch nicht gerade nur für PV ausgelegt. Und deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig, dass es so geplant ist, dass es auch rentabel ist.
Das war das wichtige Wort, rentabel. Kennst du Beispiele aus der Praxis, wo so eine Anlage auf dem Papier gut aussah, aber wirtschaftlich Unsinn war?
Eigentlich im Gegenteil. Die Anlagen, die wir auf dem Papier planen, und da gibt es ja auch eine wichtige Software, wo man PV-Anlagen plant, die Software beinhaltet die Ertragsberechnung und dann die Amortisation. Und es ist faktisch so, durch die Wetterumschwünge, jetzt haben wir zwar gerade viel Schnee, aber dadurch, dass die Sonne immer mehr rauskommt, sind die Anlagen teilweise um 20% besser. Also die Negativbeispiele habe ich gar nicht. Ich habe eher positive Beispiele, dass die Kunden zu uns kommen und sagen, meine Anlage produziert so viel Strom, ich möchte bitte den Speicher nachrüsten. Mein Speicher reicht gar nicht aus. Ich schiebe so viel ins Netz, das möchte ich aber gar nicht tun. Ich möchte mich weiter autarkisieren.
Da ist doch dann auch das große Thema, jetzt bin ich wirklich Laie, Daniel. Ich kann einmal Strom produzieren, speichere das ins Netz für die Stadtwerke, mit wem auch immer. Und ich kann aber auch Strom produzieren für meinen eigenen Verbrauch. Gibt es da Vor- und Nachteile? Könntest du uns darauf vielleicht mal oder dazu mal einen Einblick geben?
Also der größte Nachteil, wenn ich den Strom produziere, den nutze ohne Speicher oder nur in das Stromnetz speise, ist einfach, dass ich eine ganz, ganz kleine Einspeisevergütung bekomme, die meine Stromkosten, die ich eigentlich habe, welche ich ja eigentlich auch wegsparen möchte, nicht mal ansatzweise erreicht. Das heißt, wir haben eine Einspeisevergütung von 7,8 Cent, aber einen Strompreis von 35, 30, 28 Cent.
Also das heißt, du wärst in deiner Beratung gar nicht dafür, nur Einspeisungen fürs Netz, also für die Stadtwerke, die sollen sich jetzt nicht bruskiert fühlen, gibt ja wahrscheinlich auch noch andere Anbieter, kann ich eigentlich mit verschiedenen Anbietern, Netzanbietern die Verträge machen oder muss ich bei Stadtwerken oder was machen die Leute auf dem Dorf, wo speisen die hin?
Also grundlegend ist es so, bis zum Ende 2026 gibt es noch die Einspeisevergütung laut EEG, die wird aber ab 1.1.27 abgeschafft und diese betrachtet den gesamten deutschen Raum. Jeder, der eine Anlage bis zu einer gewissen Kilowattgröße anmeldet, bekommt eine Einspeisevergütung mit so und so viel Cent. Es ist in mehreren Steps unterteilt. Wenn man eine Anlagengröße X hat, kann man aber auch eine Direktvermarktung machen. Aber das ist hoch kompliziert und noch hoch bürokratisch. Und für jemanden, der ein Einfamilienhaus hat und sich einfach nur, entweder will er es verkaufen, will es einfach nur modernisieren oder will selber das Haus nochmal modernisieren, um zu sparen, ne? Dann ist das völlig kontraproduktiv und da ist es wirklich wichtig, den Strom im Haus zu nutzen.
Okay, jetzt bin ich aber so ein bisschen unter Schock, Daniel, wenn ich das mal so sagen darf. Jetzt gibt es ja nun schon viele Solaranlagen über 10, über 15 Jahre und die haben diese Einspeisevergütung mit den Stadtwerken, mit den Anbietern. Und jetzt sagst du, das gilt alles nur noch bis, was hast du gesagt, 31.12.26. Was machen die denn jetzt mit ihren alten Anlagen?
Stopp, ich muss es revidieren. Ich habe mich da noch nicht klar ausgedrückt. Es ist so, dass die Einspeisevergütung ab nächstes Jahr nicht mehr für Neuanlagen ausgegeben wird. Alle Bestandsanlagen haben noch ihre Sicherheit, dass 20 Jahre Einspeisevergütung für diese PV-Anlage bezahlt wird.
Das war ja jetzt noch der entscheidende Beitrag. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe nämlich so eine Anlage, das ging damals nicht anders. Also wir waren da schon Vordenker und deshalb war ich jetzt so arg schockiert, das wusste ich noch nicht. Also diejenigen, die jetzt neu eine Anlage installieren möchten auf ihrem Haus, ob nur neu gekauft oder neu gebaut, wie auch immer. Was rätst du denen ganz konkret zu tun?
Also wichtig ist erstmal wirklich den Gedanken zu fassen, was möchte ich an dem Haus modernisieren? Also ich würde erstmal ganz klar eine kleine Bestandsaufnahme machen. Was bietet mein Haus überhaupt? Welche Sanierung möchte ich machen und welche Ersparnisse kann ich da mit generieren? Ne? Die Frage ist, PV-Anlage ist immer sinnvoll, aber dann muss ich trotzdem auch betrachten, ist das Dach jetzt schon 80 Jahre alt? Und kann es sein, dass wenn ich diese PV-Anlage plane, dass ich das Dach vielleicht noch mitmachen muss, dass man das Große und Ganze noch sieht? Ne? Das heißt, ich will eine PV-Anlage bauen. Mein Haus ist nicht alt, alles gut. Will ich noch eine Wärmepumpe dazu? Was sagt mein Portemonnaie auch dazu? Und dann muss ich gucken, wen lade ich mir dazu ein? Hole ich mir einen Energieberater, muss nicht zwangsläufig sein, oder hole ich mir einfach eine gute Installationsfirma mit guten Bewertungen aus dem Internet. Es gibt ja ein paar sehr, sehr gute, wie uns zum Beispiel, die da auch sehr ehrlich und clever beraten.
Und diese Ehrlichkeit, die habe ich bei euch gefühlt. Also ich habe jetzt keine von euch bauen lassen, aber das weiß ich. Und das ist ja das Entscheidende, egal welches Gewerk ich anfange. Nochmal, Beratung ist klar, was passt zu mir? Also wir sagen ganz deutlich individuelle Beratung und nicht einfach eine Solaranlage aufs Dach, da ist sie und sie wird schon funktionieren. Wird sie sicherlich auch, was ist sinnvoll. Aber jetzt nochmal zu diesem Einspeisungsthema und diesem eigenen Verbrauch. Was ist da jetzt nochmal der Vor- und der Nachteil, wenn ich mir jetzt so eine Solaranlage neu anschaffe? Ich reite da jetzt ein bisschen drauf rum.
Das heißt, also wenn ich jetzt eine Solaranlage neu anschaffe, ne? Da kann man Speicher, Nicht-Speicher, Einspeisung, Nicht-Einspeisung.
Genau.
Man muss immer sehen, die Anlage hat einen gewissen Prozentsatz an Produktion. Ich habe einen Stromverbrauch. Mit dem Speicher kann ich 40-50% meiner Stromkosten sparen. Ohne dem Speicher. Mit dem Speicher kann ich bis zu 80-90% von dem Stromverbrauch, den ich eigentlich aus dem Netz hole, sparen. Ergo, es ist immer immens wichtig, die Anlage so zu planen, mit Speicher, dass ich so viel wie möglich von meinen eigentlichen Stromkosten, die ich bezahle, von 28 bis 35 Cent Ersparnis habe.
Okay, also das heißt doch, für mich ist das so eine, ja, so eine Doppelvariante. Also ich nutze es für mich zu Hause und ich speichere noch ins Netz. Also was ich zu Hause dann nicht brauche, geht ins Netz, kann ich so ausdrücken.
Genau, der Überschuss, den man zu Hause nicht benötigt, den man auch nicht in den Speicher für nachts packt, den schiebt man dann ins Netz. Und da hat man natürlich, auch wenn die Einspeisevergütung nicht groß ist, trotzdem immer noch ein bisschen Geld im Portemonnaie. Ne? 10 Euro haben oder nicht haben, kann man sich ein schönes Käffchen gönnen.
Unbedingt. Also haben wir ja schon diese Hybrid-Variante, so nenne ich das jetzt mal, besprochen. Und die letzte Frage, solche Menschen wie ich, die so eine alte Anlage haben, die kann ich dann nicht mehr umbauen, dass ich auch diese Hybrid-Variante für beides habe? Oder ist das kostenmäßig viel zu teuer?
Na, es gibt Möglichkeiten. Die Wattkonzepte hat sich ganz lange damit beschäftigt und hat ein System gefunden, wenn die Einspeisevergütung zum Beispiel wegfällt. Viele haben ja früher 50 Cent Einspeisevergütung bekommen, auch die Anlagen.
Ja, ich habe es noch gekriegt, ja.
Genau, wir haben ein System, was dazwischen geklemmt werden kann, als vollwertiger Speicher dient und nicht die komplette Anlage umrüsten müssen. Ne? Es geht, ja, ist auch
Aber
kostentechnisch nicht so intensiv, wie jetzt, wenn ich komplett umrüste, Wechselrichter und Speicher, aber es ist vollwertig. Ne? Also es funktioniert, da brauchen wir keine Angst haben.
ich nehme jetzt mit, es ist lohnenswert, mal jemanden wie dich zu holen mit meiner alten Anlage und zu sagen, rechne mir doch mal durch, was das für eine Umrüstung bedarf, was das kostet und was da für einen Sinn macht, sodass man ja letztendlich wieder Freude oder noch mehr Freude an der Anlage hat. Ja, dann haben wir, glaube ich, den Einfamilienhausbereich jetzt richtig tief. Zu tief können wir ja auch nicht reingehen. Da reicht ja gerade unsere Zeit nicht. Aber dafür bist du ja da. Wer da noch Fragen hat, kann sich ja gerne an dich wenden. Jetzt geht es mir um den Mieterstrom im Mehrfamilienhaus. Das ist ja sehr, sehr interessant für Investoren. Das hast du mir in der Vorbereitung zu diesem Podcast auch geschickt, dass es lohnenswert ist, darüber zu sprechen. Viele Investoren hören Mieterstrom und denken sofort kompliziert. Ist das wirklich so?
Es ist in der Theorie nicht kompliziert. Mieterstrom muss man natürlich in zwei verschiedene Sektoren eingliedern. Ne? Wir haben den ursprünglichen Mieterstrom, der mit der Vollversorgung einhergeht, und wir haben den Mieterstrom, den wir jetzt als Produkt und Projekt ins Leben gerufen haben. Das ist die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, und die ist nicht mehr im Ansatz so kompliziert wie die Vollversorgung.
Also haben wir jetzt einen Mehrwert für den Mieter als auch für den Vermieter. Wie muss ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Mache ich da so Balkonanlagen oder mache ich eine Riesenanlage aufs Mehrfamilienhaus? Wer bezahlt die? Wer profitiert davon? Ich habe jetzt gar keinen Plan. Ich habe nur gehört, Mieterstrom gibt's und mehr weiß ich nicht.
Also das Gute ist ja, wir haben ja richtig viele Dachflächen in Deutschland. Wir haben auch richtig viel Strombedarf in Deutschland. Wir wollen auch richtig viel in erneuerbare Energien investieren. So, die Dachflächen auf Mehrfamilienhäusern, die ja wirklich extrem viel sind, sind bis dato zwar nutzbar, aber man konnte sie immer nur als Einspeiseanlagen nutzen. Da kommen wir wieder zum gleichen Punkt, wie wir es vorhin bei den Einfamilienhäusern hatten. Wir haben da eine Einspeisevergütung und fertig. Nutzen wir aber das Mieterstromkonzept, die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, kann dieser Strom dezentral produziert werden und dezentral genutzt werden, nämlich über die Mieter. Ergo, wir tun unser Stromnetz entlasten und tun noch was Gutes für den Vermieter, der verkauft seinen Strom teurer oder rentabler an die Mieter, anstatt die zu günstig ins Netz zu schieben.
Also das heißt, jetzt nochmal zusammenfassend, du sagst mir, wenn ich es falsch verstanden habe, ich als Investor, als Vermieter investiere oder die Eigentümergemeinschaft in eine Solaranlage auf einem großen Dach. Diesen Strom stelle ich meinen Mietern günstiger zur Verfügung, als würden die Mieter das jetzt bei den zentralen Anbietern, bei den Netzanbietern bekommen.
Genau.
Ja, was hat jetzt der Vermieter davon? Der hat jetzt erstmal nur Geld ausgegeben und sagt zum Mieter, du kriegst hier bei mir einen Strom günstiger, denn wir haben ja jetzt nicht die Not, dass wir die Wohnungen nicht loswerden. Ganz im Gegenteil. Braucht jetzt nicht unbedingt den Anreiz.
Wie gesagt, als Vermieter ist die Planung oder die Zukunftsplanung ja sowieso schon so, dass man über PV-Anlagen nachdenkt. Einfach auch CO2-Emissionen etc. pp., die ja auch immens wichtig sind. Und wenn ich über die PV-Anlage nachdenke, dann denke ich natürlich auch darüber nach, wie wird es für mich als Vermieter am rentabelsten. Und das ist wirklich bis dato der Verkauf des Stromes an die Mieter. Ne? Ob ich den jetzt für 14 Cent in das Netz verkaufe oder für 25 Cent an den Mieter. Und genau das gleiche zählt auch für den Mieter. Der Mieter hat natürlich das Recht, jeden Stromversorger zu wählen, den er möchte, aber er wird immer von dem Vermieter den PV-Strom günstiger kriegen, als der aus dem Netz kommt.
Und wenn jetzt ein Mieter sagt, ich will das gar nicht, deinen Strom da von deiner Solaranlage, dann hat ja der Vermieter den Prozess, dass er dann einspeichert ins Netz und macht da ja wieder Geld damit.
Richtig. Bei der Vollversorgung war immer das Problem, dass gerade bei so einem Thema, wenn der Mieter nicht mitmachen wollte, weil ein neuer Mieter reingekommen ist, musste halt die ganze Technik umgebaut werden. Wieder das der Punkt, warum viele bei Mieterstrom sagen, lass mich ja in Ruhe damit, ne? Weil da musste die ganze Zählersituation umgebaut werden, das war wieder immens teuer und dann war das halt auch wieder nicht rentabel. Das können wir jetzt ausschließen. Wir brauchen den Zähler nur über unsere Software wegschalten, dann kriegt er nur Strom aus dem Netz. Und der Vermieter schiebt den Strom, den der Mieter nicht nutzt, einfach zu den anderen Mietern. Wir haben Aufteilungsschlüssel, wo wir wirklich schauen können, dass so viel Strom wie möglich genutzt werden. Und da kommen wir zu dem Punkt, was du vorhin schon angesprochen hast, EMS, Energiemanagementsystem.
Super, da hast du jetzt eine gute Überleitung, das war mein nächster Punkt. EMS, was ist das eigentlich?
Ein Energiemanagementsystem ist ein System, was den Fluss der Energie in verschiedenste Richtungen lenkt, um so effizient wie möglich genutzt zu werden. Das heißt, es geht nicht nur der Strom vom Dach durch das Haus, in den Speicher, ins Netz. Es wird über das Managementsystem viele Möglichkeiten ausgelotet. Kann ich einen Heizstab damit befüttern mit Überschuss? Kann ich eine Wallbox fürs Auto mit Überschuss füttern? Kann ich die Wohnungen, das ist ja auch immens wichtig, die Wohnungen und die Häuser mit Energiemanagementsystemen zukunftssicherer machen? Der Wäschetrockner, die Spülmaschine, alles über Smart Home gesteuert, mit dem Energiemanagementsystem, mit der PV-Anlage vernetzt. Und so kann ich so viel Strom wie möglich nutzen, um fast sogar die 99% Autarkie zu erreichen. Und dafür ist ein Energiemanagementsystem da.
Also dieses Smart Home, das leuchtet mir ein. Und dieses Energiemanagementsystem, das haben dann Firmen wie ihr. Oder gebe ich das System dann ab? Das macht der Eigentümer dann selber, logischerweise. Beim Vermieter für viele Familien, glaube ich, eher nicht, oder?
Also im Einfamilienhaussektor ist es so, dass wir da mit einer renommierten Firma zusammenarbeiten. Das ist auch wieder ein ehrliches Produkt, ohne groß Hardware-Marketing. Es ist einfach ein System, wo ich die PV-Anlage einpflege und kann dann jedwede Art von Verbraucher ansteuern, ne? Im Mieterstrombereich ist es so, dass wir über unsere Software und einer hinterlegten KI abchecken können, wie ist denn der Energiefluss im Haus. Mieter Müller und Mieter Schulze haben vielleicht da mehr Verbrauch als da. Und dann kann man schon schauen, wie man das vielleicht verbindet und verbessert, die Mieter vielleicht anschreibt oder die Mieter dazu befähigt, den Strom noch effizienter zu nutzen. Und das macht alles das Energiemanagementsystem, auch über unsere Software.
Das heißt, ihr habt die Solaranlage, jetzt bleiben wir beim Mehrfamilienhaus, ihr habt die jetzt installiert und dann bietet ihr den Vermietern euer System an, aber dann bleibt ihr ja auch irgendwo Partner. Dann ist ja nach dem Bau nicht zu Ende, sondern ihr betreut dann das ganze System, was sicherlich mit Kosten verbunden ist, weil ihr ja da Arbeit mit habt, aber das bietet ihr letztendlich als Dienstleistung obendrauf mit an.
Genau, wir bieten als Dienstleistung die Projektierung der PV-Anlage und des Messkonzepts. Wir bauen unsere Zählerhardware ein und dann bieten wir für den laufenden Prozess für jeden Zähler einen Software-as-a-Service-Vertrag, der halt wirklich die automatisierte Abrechnung, das automatisierte Checken der ganzen Daten, der Dashboards für Mieter und Vermieter abbildet.
Ah, das ist ja interessant. Das wusste ich jetzt bisher auch nicht. Also geben wir nach draußen. Ihr habt Lösungen für den einzelnen Eigentümer in diesem, ich nenne es jetzt mal Smart Home Bereich, aber auch, weil wir jetzt ja gerade dabei sind, über den Mieterstrom zu sprechen, auch dazu gibt es Programme, Software, Betreuung, sodass da keiner sich alleingelassen fühlt. Gerade wenn Mieter ausziehen, wieder neue einziehen, die vielleicht was ganz anderes wollen, seid ihr dann an der Seite der Vermieter, der Investoren. So kann man es auch zusammenfassen.
Sehr gerne. Das ist genau das Konzept, was wir bieten wollen.
Jetzt haben wir unseren Punkt 3 schon, Daniel. Und zwar ging es mir, ein Stück weit haben wir schon angesprochen, um das Energiemanagement. Es ging mir um den Speicher. Es geht mir allgemein um die Technik. Wir haben schon, ich hatte hier die Frage, braucht heute jede PV-Anlage automatisch einen Speicher? Ja, ne, oder?
Ich würde sagen, zu 100% ja, weil erstens, früher waren die Speicher extrem teurer. Da konnte man noch sagen, Kosten-Nutzen-Faktor, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und wir haben halt, wie gesagt, nur die PV-Anlage ohne Speicher 40-50% Autarkie, mit Speicher 70-80-90% Autarkie. Und dann erklärt sich das ja von selber, mit höherer Autarkie kann ich mehr von meinen Stromkosten sparen, die ich eigentlich bezahlen würde, wenn ich es aus dem Netz hole.
Also ich hatte da noch die Frage, aber wir haben schon viel beantwortet. Wann ist ein Speicher sinnvoll und wann ist er einfach nur teuer?
Bei den Preisen heutzutage ist dieser Speicher zu 100% immer sinnvoll.
Also ist nicht mehr so teuer, oder?
Nee, wir sind um ganz viele Prozent runtergegangen. Es ändert sich zwar gerade wieder, dass der Markt sich ein bisschen konsolidiert und gerade aus China nicht mehr so günstige Produkte kommen, aber trotzdem sind die Preise um 50-60% gesunken in den letzten 3 Jahre. Das ist schon sportlich.
Dann habe ich so eine Frage. Gibt es Anlagen, die technisch sehr beeindruckend aussehen? Gibt es da überhaupt optisch eine Erkennung? Für mich sehen die wirklich alle gleich aus, aber wirtschaftlich schwach sind? Gibt es da äußere Faktoren oder auch technische beeindruckende Dinge, wo du sagst, nee, braucht man nicht?
Ja, die Frage, es gibt ja zum Beispiel diese Solardachziegeln oder die PV-Modulfelder mit Solarthermie in einem Modul. Das sind technologisch sehr gute Ideen und möglicherweise in der Zukunft vielversprechend, aber wo ich jetzt sagen würde, Kosten-Nutzen-Faktor einfach für den einzelnen Kunden nicht machbar, weil wir gehen ja immer von der Rentabilität aus, die da sein muss für jeden. Ne? Deswegen, es gibt viele Techniken oder Technologien.
Aber nicht jede ist sinnvoll.
Die Sinnhaftigkeit, die tut man ja immer über diese Rentabilität beschreiben, würde ich sagen. Ne? Wie gesagt, Ideen gibt es richtig viele. Es gab eine Stromcloud. Die Idee dahinter, den Strom ins Netz zu schieben, da ein Paket zu haben und den Strom aus dieser Cloud wieder aus dem Netz rauszuholen, günstiger, als wenn ich vom Stromanbieter hole. Gute Idee. Ne? Das Gleiche, wir haben ja jetzt auch den Markt mit flexiblen Stromtarifen. Wieder Speicher wichtig. Habe ich einen Speicher mit unendlich vielen Ladezyklen oder einfach einen Speicher und ein Managementsystem, kann ich Strom aus dem Netz günstig kaufen? Und auch wieder teuer verkaufen. Aber gerade zum Beispiel, wer Wärmepumpen hat, im Winter, wenn die Solaranlage nicht immer viel Strom produziert, kaufe ich da günstigen Strom ein und nutze das für die Wärmepumpe. Das ist zum Beispiel auch so eine super gute Idee und Technologie. Anfangs ein bisschen holperig, aber jetzt fängt es langsam wirklich an zu laufen und es ist echt optimal.
Ist ja ein Wahnsinn, was da alles möglich ist. Und wie erkennt denn ein Eigentümer, ob ihm zu viel Technik verkauft wird oder ob er eine wirkliche Lösung hat?
Ob man das tatsächlich erkennt, wage ich mal zu bezweifeln. Er wird es dann später in seinem Portemonnaie sehen. Wir kommen immer wieder zu der Rentabilität zurück. Ne? Wenn er einfach zu viel bezahlt hat und tatsächlich nicht so viel spart und dann immer noch einen großen Abschlag von seinem Stromanbieter hat, ich glaube, dann weiß er, dass irgendwas falsch läuft.
Also ich habe jetzt schon einen richtig guten Überblick gekriegt, Daniel. Was wäre denn noch so ein... Ach so, nee, ich habe noch eine Frage. Das sehe ich sehr oft, wenn ich durch die Lande fahre, diese Balkonkraftwerke. Da denkt man, oh wow, an jedem Balkon hängt so eine Solarplatte. Du hast wahrscheinlich einen schöneren Ausdruck. Was sagst du dazu?
Ich finde das auch eine super Angelegenheit, zumal das wirklich erstens jeden normalen Mieter dazu befähigt, Sonnenstrom zu nutzen und auch was für die Umwelt zu tun. Was man aber da bedenken muss, ist auch, wenn man viele Mehrfamilienhäuser hat und alle bauen sich wahllos die Module da an diese Balkone, was macht das Netz hinten raus? Es gibt zwar schon Begrenzungen, man muss dieses Balkonkraftwerk auch anmelden, ne? Genauso wie eine Großanlage muss man das Balkonkraftwerk anmelden, dann weiß der Netzbetreiber, was für eine Summe ist an dem Standort X an Einspeisung möglich. Aber, nee, nix aber.
Nee, ist okay. Also, wenn ich die Balkonkraftwerke sehe, dann müsste ich mir sagen, jeder einzelne Mieter oder auch Eigentümer, es können ja auch Eigentumswohnungen sein, hat sich selber da sowas dran gehangen. Ja. Es wird nicht vom Vermieter, der jetzt plötzlich baut, kann doch auch sein, der sagt, wir machen grundsätzlich das überall dran. Hat sowas schon gegeben?
Das gibt's. Wir haben Geschäftspartner in Gera und also der auch in Heidelberg. Ja, genau, die machen das schon. Auch Genossenschaften, die gehen anstatt das aufs Dach zu bauen, weil die Dachflächen das vielleicht nicht hergeben, gehen sie halt mit diesem Produkt, wenn sie vielleicht Balkone nachrüsten. Ne? Strangsanierung, Balkone nachrüsten, dass sie sagen, dass wir die Balkone gleich so ausrüsten, dass wir die Module schon dran pflegen an diese Stahlkonstruktion, die man dann vorne an das Haus hängt. Ne? Und dann ist es natürlich perfekt.
Hat das gesundheitliche Folgen, wenn ich so den ganzen Tag, wenn ich mir vorstelle, ich sitze mit meiner Kaffeetasse auf dem Balkon und dann habe ich da immer diesen Stromumschlag, rede ich da von Elektrosmog, gibt es da auch wieder Stimmen, die da sagen, ja, für die Energie, für die Umwelt super, aber für die Gesundheit nicht? Ist dir da was bekannt?
Also man hat auf jeden Fall Magnetfelder. Ich hatte auch Kunden, die hatten halt Speichersysteme relativ nah an ihrem Schlafzimmer und haben mich halt auch gefragt, was kann man machen? Und dann haben wir den Speicher ein bisschen weggetan. Es ist überall ein Magnetfeld vorhanden. Aber Gegenfrage, wer hat wie viel Handys? Wie viel WLAN-Router habe ich im Haus? Wie viel Satzschüsseln habe ich? Das muss man natürlich immer schauen, wo ist da das Ende und wo ist die Grenze von Angst und Nicht-Angst? Also magnetische Felder gibt's. Grundsätzlich alles, was in Europa CE-zertifiziert ist, ist auch zugelassen, im öffentlichen Raum bei Menschen zu installieren und ist gesundheitlich nicht bedenklich. Ja? Magnetfelder gibt es aber immer.
Und du sagst jetzt, wenn ihr sowieso schon Handy habt und WLAN-Router, kommt es auf das bisschen Balkon oder PV-Anlage auch nicht mehr an. Also ist zumindest nichts bekannt.
Nee, gar nichts. Also ich kenne jetzt keinen Fall, wo irgendjemand durch eine PV-Anlage krank geworden ist.
Okay, das hätten wir dann auch geklärt, lieber Daniel. Wenn du jetzt so einen Tipp für einen Eigentümer hast, der sich mit dem Gedanken trägt, umbauen, neu anschaffen, welchen Tipp, so als kleines Fazit jetzt schon vorweg, hättest du?
Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus?
Da bin ich jetzt großzügig, sage ich für beide einen Tipp.
Wichtig ist wirklich, einen guten Fachberater ranzuholen, vielleicht aus dem Netzwerk, vielleicht aus dem Internet, wo man das Gefühl hat, das könnte der Richtige sein, den einfach mit durchs Gebäude nehmen und dann mit dem über die Möglichkeiten sprechen. Nur so kann man wirklich rausfiltern, was ist sinnvoll für den Einzelnen, was ist nicht sinnvoll.
Woran erkenne ich denn so einen guten Fachberater? Aber woran erkenne ich die? Es wird ja auch wahnsinnig viel Werbung im Netz gemacht, also unglaublich. Jeder sagt, er kann es. Jeder sagt, komm zu mir, ich baue dir eine Solaranlage.
Das sind alles die Besten. Wir haben alles die besten Module. Wir haben alles die beste Hardware. Ich kenne das schon. Also man sieht eigentlich immer erst nach dem Auftrag oder nach der Auftragsbestätigung und bei der Installation und in der Nachbearbeitung, ob die Firma Service bietet, ob jemand am Telefon da ist oder ob am Bau, kann ja immer mal was passieren, mal weil ein Problem gelöst werden muss. Da sieht man eigentlich erst, ob man den richtigen gewählt oder nicht. Aber man kann natürlich trotzdem ganzen Informationswahnsinn im Internet Bewertung angucken. Und nein, nicht bei allen Firmen sind Bewertungen gekauft. Nicht nur bei uns. Also wir haben überall, also wir haben nur 5-Sterne-Bewertungen. Manchmal ärgere ich mich darüber. Eine 4,8 hätte auch mal gereicht. Das wäre besser gewesen.
Ja, viele sagen, bei einer 4,8, jo.
Oder eine 4,5, ne, weil wirklich viele sagen, das ist doch alles gekauft. Ne? Es gibt mehrere Firmen, nicht nur uns, die kaufen das nun mal nicht. Ne?
Ja.
Und danach muss man sich natürlich auch richten. Vielleicht nochmal die Bewertung angucken. Sind Fotos dabei? Das ist auch ganz wichtig. Tun die Kunden Fotos rein von ihren Baustellen, von ihren PV-Anlagen? Sind die drinne? Hat man ein gutes Gefühl? Anfragen, eine E-Mail schreiben und dann sich beraten lassen.
Okay. Das Gleiche gilt ja jetzt auch für den Investor, für den Bauträger, der sich da genau im großen Stil Gedanken macht. Jetzt hatte ich noch eine Frage. Jetzt ist sie weg. Ach so, mir fällt es wieder ein. Wie lang dauert denn für ein Einfamilienhaus, das begegnet mir in meiner Maklertätigkeit am meisten, wenn denn alles klar ist, gut, Lieferzeiten, da müssen wir ja auch noch Rücksicht nehmen. Wie lang dauert denn so eine Montage bei so einem Einfamilienhaus?
Ein Tag, maximal anderthalb Tage.
Ihr prüft auch vorher, ob das Dach hält.
Das ist zwingend erforderlich. Ne? Also es muss ein Vertriebler oder ein Techniker vorbeikommen beim Kunden, muss sich das ganze Haus nochmal angucken, ob das das Dach ist, die Sparren, der Sparrenabstand, die Ziegel oder ob das die Hauselektrik ist. Zählerschrank, Zähler, Sicherung, alles, was noch dazu gehört. Und wenn das alles stimmt, wird im System ein Aufmaßbogen bereitgestellt, der dann auch abgehakt wird vom Innendienst und dann kann die Anlage geplant werden und installiert werden. Genau das gleiche ist beim Netzbetreiber. Da hatten wir jetzt auch gerade einen Kunden, der hat noch eine ganz alte Oberleitung und einen richtig alten DDR-Hausanschlusskasten. Da ist es natürlich wichtig seitens uns, dass wir in der Netzabteilung nachfragen beim Netzbetreiber, ob man die Anlage anschließen kann. Wir haben sofort ein Go gekriegt, da muss zwar ein bisschen was geändert werden, ne? Aber es funktioniert. Und da ist auch wieder wichtig, die richtigen Firmen zu finden, die wirklich schon die Basis haben, das Wissen haben und wirklich auch die Prozesse dahinter haben, ne? Dass man das alles abklopft vorher.
Wenn jetzt alte Stromleitungen im Haus sind, haben wir auch öfters.
Das muss man alles prüfen. Das muss man prüfen. Es gibt dann noch DDR-Nullungen. Da wird's, also wir hatten schon echt Fälle, da haben die DDR-Nullungen dazu geführt, dass der FI, das ist ja super, solche Bauteile im Zählerschrank, Sicherheit, Sicherheit für alle, die auch sich die Frage stellen, PV-Anlage, was passiert denn da? Durch die FI, die Sicherungen, passiert grundsätzlich gar nichts, ne? Und da ist der FI immer rausgeflogen und da muss man halt gucken, was man machen. Da muss man diese Nullung finden oder suchen und finden. Und das sind auch Thematiken gewesen, die wir gemacht haben als Service. Ist nicht immer überall kostenfrei dabei, ne? Man muss natürlich immer auch auf die Firma aufpassen, ne? Oder auf sein eigenes Kontingent. Aber das sind halt auch so Thematiken, die man dann halt auch besprechen kann und für den Kunden rausfiltern kann, ne? Aber das kann man halt auch alles auf den Weg gehen, wenn man ordentlich plant und das Haus ordentlich anguckt.
Also sehr vielschichtig und wir bleiben immer bei dem Wort individuell. Ein Haus ist nicht wie das andere und jede Solaranlage passt auch nicht auf jedes Haus. Von der Fachlichkeit, von der Fachexpertise, die Leute, die das natürlich vorher angucken, bewerten, planen, braucht ja einen Beruf, eine Ausbildung und letztendlich dies umsetzen. Bei der Umsetzung denke ich jetzt ganz stark an Elektriker, die das können. Die genau. Planer sind dann auch Elektriker oder wer ist das?
Die Planer sind auch Elektriker, aber auch Quereinsteiger haben kein Problem. Wichtig ist halt nur eine gute Auffassungsgabe und der Wille dazu zu lernen. Ne? Es gibt ja immer zwei verschiedene Paar Schuhe. Der Planer, der plant ja nur, aber der Elektriker, der setzt dann um. Der braucht natürlich seine Fachkompetenz und seine Lehre und wir brauchen auch einen Elektrikermeister, der auch mit seinen Meisterfähigkeiten dafür seine Unterschrift gibt, dass die Anlage auch wirklich fachgerecht installiert worden ist. Genau das gleiche fürs Dach. Na, man kann mit Monteuren die Module auf das Dach, dem Dach installieren, aber trotzdem sollte immer ein Dachdeckermeister dahinter stehen, der auch weiß, was wichtig ist bei der Dachinstallation. Ich habe ein Beispiel, das machen wir nämlich gar nicht mehr. Wir haben es zweimal gemacht, ein Bitumendach. Ein Bitumendach, wo unten drunter gleich Wohnfläche ist, wo kein Kaltdach unten drunter ist. Unser Hauptdachdeckermeister, der für alle Planung mit verantwortlich ist, der hat zu mir gesagt, Daniel, wir werden da drauf keine Anlage installieren, weil wenn ich das abdichte, so gut wie möglich, können wir trotzdem nie sicher sein, dass das in 5 oder 10 Jahren irgendwann mal durch Wettereinflüsse, Kälte, Wärme, ein bisschen aufreißt und dann das Dach natürlich mit Wasser geflutet wird, oder das ist zu extrem gesagt, dass halt wirklich Wasser reinkommt und dann halt schimmelt und so weiter und so fort. Und das wollen wir natürlich auch nicht, ne? Auch wenn eine Gewährleistungsfrist 5 Jahre geht, mir ist es wichtig, dass wir nach 15 Jahren noch alle am Tisch sitzen können und uns freuen und sagen vielleicht, ach, der Herr Wilbing hat zum Geburtstag angerufen, das ist der Photovoltaik-Installateur von damals und dann kauft gleich ein nächster Kunde, weil wir eine Empfehlung kriegen, ne? Das ist mal so ein Beispiel. Also da bauen wir gar keine PV-Anlage mehr drauf auf solche Dächer. Außer sie ist flach, das Dach ist flach und wir können da ohne Dacheindringung agieren.
Okay, das war ja jetzt nochmal ein grandioses Beispiel. Ich denke mal, wir haben jetzt an alles gedacht. Ich bin jetzt mal nicht auf die Solarparks eingegangen. Das ist ja nochmal ein komplettes Thema, wo auf freien Flächen, auf Feldern auch diese Teile aufgestellt werden. Seid ihr da auch unterwegs?
Man muss immer schauen. Also wir sind im Großspeiersegment tätig und das geht ja meistens auch einher mit Megawattanlagen. Aber trotzdem muss man immer schauen, wo man seine ganze Energie reinsetzt, einfach auch, um Qualität liefern zu können. Wir haben Geschäftspartner, können vieles abbilden, haben auch schon Großspeicher gebaut, wie in der Feuerwehr Kala. Also können alles abbilden mit unserem Netzwerk.
Okay, sehr schön. Wenn wir das zusammenfassen, hat die Solaranlage, das siehst du wahrscheinlich genauso, auch in den nächsten Jahren noch ihre Daseinsberechtigung. Wie siehst du die Entwicklung in der Richtung? Wird das noch verrückter? Oder wird das einfacher? Wo glaubst du, wo der Trend hingeht?
Also die Photovoltaikanlage hat immer ihre Daseinsberechtigung. Was halt wichtig ist, ich bin ja nicht nur leidenschaftlicher Selbstständiger und Geschäftsführer. Ich bin auch technologieaffin und vor allem mir ist es wirklich auch wichtig, was kann man mit dieser Energiewende alles erwirken, ne? Und ich denke, nicht nur die PV sind ja viele Komponenten. Photovoltaikanlagen, Speichersysteme, Windkraftanlagen, Wasserstoffanlagen. Wir haben so viel Potenzial, was auf jeden Fall, wenn es immer weiter dahingehend entwickelt wird, verrückt werden wird. Aber so viel Potenzial, um uns wirklich auch energietechnisch
zu orientieren.
Genau. Und halt auch in die richtige Richtung zu bewegen, gerade auch Klimaschutz. Also es ist für mich auch ein erheblich wichtiger Punkt. Und wir haben so viele Möglichkeiten, wie ich es gerade schon gesagt habe, ne? Dass nicht nur allein die PV-Anlage das Allheilmittel sein wird, sondern das Gesamtkonzept aus allen Möglichkeiten, die ich erwähnt habe, wirklich das große Ganze sein wird.
Jetzt bin ich schon fast am Ende. Du hast das schon sehr, sehr gut zusammengefasst, lieber Daniel. Meine Vorfolge, vor unserer jetzt, die lief ja mit einer Energieberaterin. Arbeitet ihr mit Energieberater? Die wird jetzt auch nicht beleidigt sein. Sag ganz ehrlich deine Meinung. Ist es wichtig, diese Energieberater zusammen mit Firmen wie euch zusammenzubringen? Oder sagst du, nö, brauchen wir überhaupt nicht, wissen wir auch selber?
Also gerade um das Thema, was ich gerade eben erwähnt habe, das gesamtheitliche Konzept zu sehen, ist ein Energieberater essentiell wichtig, weil der hat nochmal ein Fachverständnis für alle Komponenten im Energiebereich. Dämmung, PV-Anlage, Heizsituation und so weiter und so fort. Deswegen ist so ein Energieberater unumgänglich und auch wichtig für den Endkunden, das auch zu nutzen, das Wissen zu nutzen des Energieberaters.
Und wir denken auch an die Fördermittel. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Da ist ja der Energieberater ganz vorne dran. Denn das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Und ich glaube, da weist ihr auch eure Kunden darauf hin, dass es bis jetzt noch, das ändert sich ja auch ständig, Fördergelder gäbe für so eine Photovoltaikanlage.
Also wir sind ja nicht nur PV-Installateur, sondern wir haben ja auch, wir lernen ja auch immer dazu. Und die PV-Installation geht ja jetzt oft auch einher mit der Wärmepumpeninstallation. Da sind wir bei dem gesamtheitlichen Konzept. Und da ist es, wie schon eben gesagt, sowieso wichtig, den Energieberater dazu zu holen. Nicht nur um zu beraten, sondern auch um diese Fördersituation, um darüber aufzuklären. Genau.
Also können wir schon zum Ende sagen, intelligente Energieversorgung schafft einen dauerhaften Wert mit solchen Firmen wie euch. Am Ende sage ich, ihr sitzt in Erfurt. Wer eure Dienstleistung annehmen möchte, kann sich gerne an dich wenden. Auch ich nehme die Anfragen an, gebe die gerne weiter. Deine Kontaktdaten oder die eurer Firma. Du bist Geschäftsführer in der Firma Wattkonzepte, hatte ich auch eingangs gesagt. Finden wir dann in den Shownotes beim Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Daniel, dass wir so viel aus der Praxis erfahren durften von einem Menschen, der da schon mit Begeisterung viele Jahre unterwegs ist. Und ich glaube, ihr geht auch weiter als bis nach Erfurt, oder? Wie weit ist so euer Umkreis?
Also erstmal muss man sagen, der Firmensitz ist in Weimar.
Ah, das ist so ein Riesenunterschied, ja.
Genau.
Weimar, Erfurt, ganz, ganz ernst zu nehmen.
Und natürlich ist unser Hotspot Thüringen, aber wir sind auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin tätig und wir bauen dieses Jahr einen Vertrieb auf, der natürlich auch in München, Hamburg, Rostock, Düsseldorf, Stuttgart Fahrt aufnehmen wird. Das heißt, gerade auch mieterstromtechnisch sind wir schon so aufgestellt durch Elektropartnerfirmen, durch Montagefirmen, dass wir auch deutschlandweit die Produkte verkaufen können und auch verbauen können.
Genau, und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wo ihr die Produkte herbekommt. Das mache ich aber, die Zeit leiste ich mir jetzt doch noch vorm Abschied. Wo kommen denn die Platten, wie ich die jetzt mal so ganz profan sage, her? Kommen die aus China, kommen die aus Deutschland? Wo? Ich nehme mal an, ihr habt mehrere Lieferanten.
Also es gibt Module, die Module kommen zu 99,99% aus China. Wechselrichter und Speicher, da haben wir zwei Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist einmal Fox ESS aus China und jetzt neu im System die Firma Tesla aus der USA. Und das sind die beiden Komponenten, die wir beim Kunden, wenn der eine PV-Anlage von uns bekommt, verbauen.
Das war nochmal ein ganz wichtiger Input, wo ihr das Ganze herbekommt, das interessiert wahrscheinlich auch viele interessierte Hörer. Lieber Daniel, Wir haben unsere Zeit aber wirklich so schnell rumbekommen, weil es so spannend war. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier warst, hier bei mir. Wünsche euch, der Firma Watt Konzepte, dir ganz persönlich alles Gute. Viele Aufträge, viele zufriedene Kunden. Und ich kann einfach nur sagen, weiter so und Respekt vor der Leistung, was ihr bisher schon auf die Beine gebracht habt.
Also liebe Elvira, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich hoffe, ich war ein guter Gesprächspartner, obwohl die Aufregung sehr groß war, da ich nämlich ein Mensch bin.
Hat keiner gemacht.
Vielen Dank und freue mich auf die Zukunft. Ich wünsche dir natürlich auch alles Gute und weiter viel Erfolg mit dem Podcast. Es ist schon echt schön zuzuhören.
Danke.
Und alle Gäste nach mir, viel Spaß mit der Elvira. Es ist herrlich.
Hey, schöner hätte ich es nicht sagen können. Ganz, ganz vielen Dank. Dann sage ich ganz einfach tschüss.
Ciao.
Ja, ich bedanke mich bei Daniel für diese Zeit mit mir hier auf dem Immobilien-Podcast und für diese Klarheit, die er uns rübergebracht hat. Wenn ihr Fragen zum großen Thema Photovoltaik oder gar den Gedanken habt, eine zu installieren, die Kontaktdaten von Daniel Wölping von der Firma Watt Konzepte findet ihr wie immer in den Shownotes. Und meine natürlich auch, ich gebe diese Fragen gerne weiter. Wenn euch die Folge geholfen hat, lasst ein Like da, teilt sie, empfehlt sie weiter. Davon lebt dieser Podcast und ich freue mich sehr, denn der Podcast ist nach wie vor meine Leidenschaft, mein Herzblut. Bis dahin und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich dann, euch wieder begrüßen zu können bei Immobilien auf der Tonspur mit Elvira Diebold, Immobilienmaklerin mit Herz. Musik